Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria, wie geht es weiter für die Menschen aus den Camps? Angekündigter Rechtsbruch des Brexit-Abkommens. Das geplante Gesetz der britischen Regierung verstößt gegen internationales Recht. Das ist aber längst kein Novum. Und der italienische Priester Don Ciotti ist einer der bekanntesten Mafia-Gegner der Welt. Fast sein ganzes Leben lang hat er gegen die Mafia gekämpft. Heute wird er 75 Jahre alt. Eine humanitäre Katastrophe war das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos schon vor dem Brand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Mehr als 12.000 Menschen mussten dort auf engstem Raum unter unwürdigen Bedingungen teils jahrelang leben. Ihre spärlichen Behausungen sind nun größtenteils abgebrannt. Gestern Abend ist erneut ein Feuer ausgebrochen, das mittlerweile ebenfalls gelöscht werden konnte. Ich bin jetzt verbunden mit meiner Kollegin Rodothea Seralidou in Athen, die die Situation auf Lesbos für uns beobachtet. Frau Seralidou, wo befinden sich derzeit die Menschen, die in den nun zerstörten Camps gelebt haben?
Sie haben unter Olivenbäumen Zuflucht gefunden, in den Feldern und Hügeln rund um das abgebrannte Camp. Viele haben auch auf der Straße übernachtet oder auf Supermarktparkplätzen. Einige haben Plastikzelte aufgeschlagen, andere haben zumindest einen Schlafsack. Es gibt aber auch viele Migrantinnen und Migranten, die wortwörtlich mit nichts dastehen. Vor Ort versuchen Hilfsorganisationen, den Menschen zu helfen. Sie teilen Essen aus, verteilen Decken. Denn die meisten Geflüchteten haben wirklich alles verloren und sei es nur ein Plastikzelt, das sie besaßen, oder ein paar Klamotten.
Sie beobachten die Situation ja von Athen aus, haben aber Kontakte auf die Insel. Was können Sie uns von vor Ort schildern? Wie gehen die Einheimischen und auch die regionale Politik mit der Situation um?
Es gibt Einheimische, die dieses Elend auf den Straßen von Lesbos nicht mit ansehen können und den Menschen helfen. Sie bringen den Geflüchteten Kleidung, Decken, was zu essen oder zu trinken. Die meisten Inselbewohner aber stehen den Migranten und Geflüchteten auf Lesbos ablehnend gegenüber. Sie sagen schon seit langem, dass ihre Insel, eine Insel mit etwa 80.000 Bewohnern, so viele Geflüchtete nicht tragen kann. Und sie haben auch die Unruhen, die Brände, all das, was seit Jahren immer wieder in Moria passierte und ihre Insel auch ins schlechte Licht international gerückt hat, satt. Sie wollen also, dass die Migrantinnen und Migranten die Insel verlassen. Und das fordert auch die lokale Politik, die Bürgermeister und auch der Präfekt der Region. Auch sie sagen, jetzt sei es höchste Zeit. Ein zweites Moria dürfe es nicht geben. Die Geflüchteten müssten endgültig aufs Festland gebracht werden.
Und was sagt die griechische Regierung dazu? Will sie die Geflüchteten auch aufs Festland bringen?
Es sieht im Moment nicht danach aus. Sie will verletzliche Personen, sprich kranke Menschen, Familien mit Kleinkindern, schwangere Frauen auf 3 Schiffen unterbringen am Hafen von Mytilini, der Hauptstadt der Insel. Für den Rest will sie Zelte aufstellen, nach Angaben des griechischen Migrationsministers, entweder in Moria oder in anderen Notfallcamps. Die griechische Regierung begründet das auch damit, dass wegen der Corona-Pandemie eine Überfahrt so vieler Menschen aufs Festland vermieden werden muss, gerade weil es unter den Geflüchteten auch bestätigte Corona-Fälle gibt, die das Virus übertragen könnten. Stattdessen hält sie an ihr Vorhaben fest, schnellstmöglich geschlossene Camps auf den Inseln zu errichten, auch auf Lesbos. Und als Argument für geschlossene Camps dienen ihr auch die Unruhen, die dem Brand in Moria vorausgegangen waren. Sie sagt, in einem geschlossenen, besser kontrollierten Camp wäre das nicht passiert. Und auch die Corona-Pandemie dient ihr als Argument. In einem geschlossenen Camp wären alle weitaus sicherer, so die Argumentation der Regierung. Denn man könnte viel besser kontrollieren, wer sich im Camp befindet und wer ins Camp reinkommt. Allerdings ist das eine Argumentation, die Hilfsorganisationen stark kritisieren. Sie sprechen von einer Instrumentalisierung der Situation, um eine noch härtere Politik der konservativen Regierung Mitsotakis gegenüber Migranten und Geflüchteten zu legitimieren.
Nun haben Sie die Corona-Pandemie schon mehrfach angesprochen. Die Lage hatte sich ja vor wenigen Tagen noch einmal verschärft, nachdem eben erste Corona-Infektionen im Lager aufgetreten waren und entsprechende Quarantäne verhängt worden war. Können in der jetzigen Situation überhaupt noch irgendwelche Corona-Schutzmaßnahmen ergriffen werden?
Das ist zurzeit wirklich unmöglich. Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, das war immer schon schwer in Moria und unter den gerade herrschenden Bedingungen ist es wirklich noch schwerer. Es geht um die Notversorgung gerade. Die Leute sitzen im Freien, sie haben kein Wasser, um sich zu waschen, keine Masken. Die Regierung hat zwar angekündigt, dass die 35 Personen aus Moria, die vor wenigen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, isoliert werden sollen, aber sie steht vor einer großen Herausforderung. Die meisten von ihnen sind nämlich nicht auffindbar. Sie hat gerade mal 8 von ihnen gefunden. Die sind in der Tat in Quarantäne. Die anderen aber sind untergetaucht und könnten andere Menschen anstecken. Um die griechische Bevölkerung zu schützen, lässt die Polizei die Migranten nicht in die Dörfer und auch nicht in die Stadt Mytilini. Die Straßen sind blockiert. Gerade deshalb müssen alle auch im Freien ausharren. Die Migranten selber aber sind dieser Gefahr schutzlos ausgeliefert. Sie laufen Gefahr, sich von anderen Migrantinnen und Migranten, die Träger des Virus sind, anzustecken.
Nun wurde ja angekündigt, dass zumindest 400 unbegleitete Kinder aufs griechische Festland gebracht werden sollten. Die EU hatte schnelle Hilfen angekündigt und will den Transfer der Kinder finanzieren. Außerdem wird ja auch darüber diskutiert, welche EU-Mitgliedstaaten Migranten von den griechischen Inseln aufnehmen. Wie blicken die Menschen in Griechenland auf diese Diskussion?
Das wird als ein Schritt in die richtige Richtung gesehen, aber vielen geht das nicht weit genug. Viele fragen sich, 400 Minderjährige aus Moria, das ist zwar ein Anfang, aber was ist mit dem Rest, mit den Familien, mit vielen alleinreisenden Erwachsenen? Viele befürchten, dass das Thema von den restlichen EU-Ländern bald wieder unter den Teppich gekehrt wird. Und sie wünschen sich, dass alle EU-Länder einen Teil der Verantwortung übernehmen. Schließlich wollen die Geflüchteten, so auch die Argumentation, nicht unbedingt nach Griechenland, sie wollen in die EU.
Sagt Rodothea Seralidou in Athen über die Lage auf den griechischen Inseln nach dem Brand des Flüchtlingslagers Moria. Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über die Beziehungen nach dem Brexit liefen ohnehin schon zäh. Nun hat die britische Regierung nicht nur die EU erzürnt. Gestern wurde im Parlament ein Entwurf für ein Gesetz vorgelegt, das einen Bruch des bereits gültigen Brexit-Abkommens bedeuten würde. Das hat sowohl auf Seiten der EU als auch in den Reihen des britischen Parlaments für Irritationen gesorgt. Konkret geht es um Fragen bezüglich Nordirland. Das geplante neue Gesetz sieht vor, dass Großbritannien allein über Staatshilfen für Nordirland entscheiden kann, ohne die EU mit einzubeziehen. Außerdem will die britische Regierung eigenständig über den freien Warenverkehr zwischen Nordirland und dem restlichen Vereinigten Königreich entscheiden. Beides verstößt gegen das Nordirland-Protokoll des Brexit-Abkommens. Der Nordirland-Minister Brendan Lewis räumte am Dienstag ein, dass dieses geplante Binnenmarktgesetz gegen internationales Recht verstoße.
Yes, this does break international law in a very specific and limited way.
Aber ist das überhaupt so unüblich? Darüber konnte ich vor dieser Sendung mit Franz Mayer sprechen. Er ist Europarechtler an der Universität Bielefeld. Ihn habe ich zunächst gefragt, ob es, wie der Nordirland-Minister andeutete, für solch ein Vorgehen tatsächlich Präzedenzfälle gebe.
Ja, ich denke, man muss zwei Ebenen unterscheiden. Auf der einen Seite das Völkerrecht und auf der anderen Seite die innerstaatliche Rechtslage. Und innerstaatlich ergibt sich das Problem aus dem zentralen Grundsatz des britischen Verfassungsrechts der Parlamentssouveränität. Kein Parlament kann das Nachfolgende binden. Und über dem Parlamentsgesetz gibt es in Großbritannien keine Verfassung. Damit ist das Parlamentsgesetz innerstaatlich also die höchste Autorität. Wenn jetzt ein aktuelles Parlamentsgesetz einem älteren Ratifikationsgesetz zu einem Vertrag widerspricht, dann ist innerstaatlich das jemals jüngste Parlamentsgesetz maßgeblich. Und das ist als Problem nicht neu. Das Problem hatte Großbritannien schon als Mitgliedstaat. Da konnte man das aber immer durch Auslegung lösen, im Sinne von, das Parlament wollte gar nicht dem älteren Gesetz widersprechen. Und das scheint hier anders zu sein. Und es ist natürlich nicht ohne Ironie, dass diese Frage jetzt nach dem Austritt sich doch noch stellt. Aber wir haben eigentlich keinen Anlass aus Deutschland auf die Briten herabzuschauen in dieser Frage. weil unser Bundesverfassungsgericht 2016 für ein Doppelbesteuerungsabkommen ziemlich trocken festgestellt hat, dass wenn der Bundestag sich durch ein neues Gesetz über ein altes Ratifikationsgesetz zu einem Vertrag stellt, das in Ordnung ist. Demokratie geht da ganz schematisch vor Rechtsstaat nach dem Bundesverfassungsgericht, vor Rechtsstaat, Rechtsbindung, Völkerrecht. Und ich fand das Urteil so nicht richtig, weil, und das ist jetzt die zweite Ebene, völkerrechtlich ist die Sache ganz klar. Verträge sind einzuhalten, pacta sunt servanda, und das ist das Fundament der internationalen Rechtsordnung. Argumente aus dem innerstaatlichen Recht, warum man seine Pflichten nicht einhalten kann oder will, neue Mehrheiten, neue Regierung im Parlament oder der hiesige Diktator hat so entschieden, sind dem Völkerrecht in aller Regel egal.
Das heißt, es ist ja schon auch bemerkenswert, dass man dann so offen von britischer Seite so einen Rechtsbruch ankündigt, oder?
Ja, das finde ich auch. Es gibt ja immer wieder Brüche des Völkerrechts, das kann man nicht abstreiten. Denken Sie an den zweiten Irakkrieg oder die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Aber selbst in diesen Fällen haben sich die Völkerrechtsverletzer doch immer bemüht, wenigstens irgendein noch so groteskes Völkerrechtsargument vorzubringen. Und einfach zu sagen, nö, wir halten uns nicht dran, das kann eigentlich nur ein Staat machen, der auf das Völkerrecht nicht angewiesen ist. Und davon kann bei Großbritannien als mittelgroßer Macht ja eigentlich keine Rede sein. Und das wird denen schaden. Und dann muss man schon sehen, es ist ja ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, um das es hier geht. Das ist ja nicht irgendein Schurkenstaat. Und das ist dann schon eine besorgniserregende Entwicklung und hat auch was Systemisches, wenn man auf die Zerstörung internationaler rechtlicher Strukturen in der Trump-Ära schaut.
Nun haben Sie gesagt, der Grundsatz gilt, Verträge sind einzuhalten. Welche Konsequenzen könnten denn jetzt aus diesem angekündigten Rechtsbruch folgen?
Nun, die gute Nachricht ist, dass auch das rechtlich in gewissem Sinne verregelt und vorhergesehen ist. Normalerweise ist es tatsächlich so, dass man nach dem allgemeinen Völkervertragsrecht hier Sorge haben könnte, dass dann der ganze völkerrechtliche Vertrag ins Rutschen kommt. Hier ist es so, dass das Austrittsabkommen für den Fall, dass es Schwierigkeiten gibt bei der Interpretation von Verpflichtungen, ein Streitbeilegungssystem vorsieht. Und das hat durchaus Zähne. Das ist im Vertragsverletzungsverfahren des Europarechts nachgebaut, bis hin zu Zwangsgeld, das man da verhängen kann. Und der nicht streitige Teil des Abkommens bleibt da auch in Kraft.
Und jetzt ist es ja so, dass die EU sich sehr alarmiert gezeigt hat, aber auch der Chefjurist der britischen Regierung ist zurückgetreten. Wie beurteilen Sie das?
Das ist durchaus bemerkenswert und auch wiederum besorgniserregend. Man muss natürlich sehen, dass ein Jurist in der Position wahrscheinlich Kummer gewohnt ist. Da kommt es immer wieder vor, dass von dem politisch etwas verlangt wird, was rechtlich nicht oder nur mit Verrenkungen geht. Und da wünscht man sich dann natürlich Ministerialbeamte mit Rückgrat, die dem Minister dann zum Beispiel auch ins Gesicht sagen, dass das rechtlich nicht geht mit der Pkw-Maut, um ein Beispiel zu bringen. Dass der Rechtsberater der Regierung, wie gemeldet wurde, hier das Handtuch wirft, das deutet für mich schon darauf hin, dass er eine systemische Entwicklung wahrgenommen hat und eben nicht nur einen Einzelfall und eine Entwicklung, in der das Recht dann eben keine Rolle mehr spielt und dann wird man halt als Jurist auch nicht mehr gebraucht. Wie gesagt, von außen erscheint das als eine krasse Fehlkalkulation, sich so offen gegen internationale Rechtsbindung zu stellen. Wer schließt denn mit Großbritannien jetzt noch Verträge?
Sagt Franz Mayer, Europarechtler an der Universität Bielefeld, über den angekündigten Rechtsbruch des Brexit-Abkommens durch die britische Regierung. Heute kommen die Chefunterhändler der Europäischen Union und Großbritanniens zum letzten Tag ihrer 8. Verhandlungsrunde über einen Handelspakt zusammen. Wer in der Altstadt der sizilianischen Stadt Palermo ein Geschäft betreibt, für den kann es unter Umständen offenbar nötig sein, nicht nur das Geld für die Ladenmiete aufzubringen, sondern auch noch welches für die Mafia beiseite zu legen. Zumindest wirft die Anti-Mafia-Direktion der Staatsanwaltschaft Palermo einem Mitglied der sizilianischen Mafia vor, zusammen mit Komplizen Händler erpresst zu haben. Der Italiener Salvatore Milano sitzt unter anderem deshalb seit wenigen Tagen wieder in Haft. Einer, der fast sein ganzes Leben lang gegen die Mafia gekämpft hat, ist Luigi Ciotti. Der katholische Priester gilt als bekanntester und gleichzeitig am stärksten gefährdeter Mafia-Gegner. Heute wird er 75 Jahre alt. Eines seiner Projekte war, Immobilien, die sich die Mafia einst genommen hatte, wieder der Gemeinschaft zurückzugeben. Elisabeth Pongratz hat ein solches Landgut besucht.
Giuseppe Mangano, Sergio Cosmai.
Namen über Namen, Fabio könnte sie endlos aufzählen.
Tutti i muri.
An allen Wänden befinden sich Ordner, sie sind leer, sie sind nur eine Installation. Auf jedem dieser Ordner steht der Name eines Mafia-Opfers.
Di una vittima innocente di mafia.
Fabio steht im ehemaligen Keller des Bauernhofs Caccia in Piemont. Früher diente er als Lager, heute erinnern Aktendeckel, Plakate und andere Gegenstände an die Gräuel der Mafia. Das Landgut ist eines von tausenden Projekten der größten Anti-Mafia-Organisation in Italien namens Libera. Luigi Ciotti hatte sie vor 25 Jahren gegründet. Die Basis dafür, so erzählt der Priester, waren viele Jahre zuvor seine ganz persönlichen Erfahrungen. Ich war ein Junge, der zur Schule ging. Die Begegnung mit einem Obdachlosen, einem Mann auf der Bank, hat mein Leben ein wenig verändert. Denn es ist eine Sache, über Armut zu sprechen, eine andere aber, ihr zu begegnen. Don Ciotti, wie er in Italien genannt wird, gründet mit Freunden zunächst die Gruppe Abele. Sie kümmert sich um die Eingliederung von Gefangenen wie auch um HIV-Kranke. Dann kommt das Jahr 1992. Die beiden Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino werden von der sizilianischen Cosa Nostra ermordet. Ein Schock für Italien und für Ciotti. Er ist zu dieser Zeit immer wieder in Süditalien. Er entschließt sich, etwas gegen die Mafia zu tun. Es reicht nicht aus, dass man bewegt wird. Man muss sich selbst bewegen. Und so war es für mich, für uns wichtig, ein Zeichen der Wertschätzung und der Zuneigung zu setzen. Gegenüber Sizilien, gegenüber Palermo, das tief verwundet war. Ciotti gründet Libera und setzt sich dafür ein, dass ehemalige Mafia-Immobilien, die der Staat beschlagnahmt hatte, der Gesellschaft zurückgegeben werden, um sie sozial zu nutzen. 1996 wird das Gesetz. Im Kampf gegen die Kriminalität in Italien ist es ein wichtiger Schritt. Mit konkreten Initiativen will Ciotti erreichen, dass die soziale Gerechtigkeit größer wird und jeder Einzelne in Freiheit leben kann. Libera koordiniert viele Vereine. Weil ich, aber nicht nur ich, immer geglaubt habe, dass es nicht das Werk von einzelnen Seefahrern sein kann, sondern dass es das Wir ist, das gewinnt. Und dass wir ein lebenswichtiges Element für die Gesellschaft sind. An Orten wie Cascina Caccia wird diese Gemeinschaft bewusst gepflegt. Im Sommer kommen Kinder aus unterschiedlichen Familien der Region hierher, spielen, lernen gemeinsam, tauschen sich aus. Die siebenjährige Micaela strahlt übers ganze Gesicht.
Bello.
Schön sei es hier. Im respektvollen Umgang miteinander soll eine gute Gemeinschaft bewusst erlebt und gefördert werden. Kriminalität soll damit erst gar keine Chance haben. Junge Menschen aus ganz Europa engagieren sich in solchen Initiativen. Ehemalige Mafiagüter werden zu Agrarbetrieben, wie auch in Cascina Caccia in der Nähe von Turin, so Fabio. Wir produzieren Haselnüsse, ernten und rösten sie und daraus machen wir dann verschiedene Produkte wie etwa Torrone. Damit finanzieren sie auch ein wenig den Unterhalt des Gutes und kommen ihrer Vision einer freien und gerechten Welt näher. Eine Welt, die sich in einer epochalen Veränderung befinde, so Luigi Ciotti. Die Globalisierung betreffe auch die Mafia. Wenn ich hier Mafia, Antikorruption sage, dann ist das ein riesiges Kapitel. Denn die Korruption ist ein System vor den Augen aller, auf dem Angesicht dieser Erde. Und während Don Ciotti dies sagt, blitzen seine Augen. Er wirkt voller Energie. Sein Kampf gegen die Mafia, er ist noch lange nicht zu Ende.
Elisabeth Pongratz berichtete über Luigi Ciotti, einen der bekanntesten Mafia-Gegner. Und damit endet die Sendung Europa heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören.